Ja, nicht Mose haben wir heute Abend, sondern David und Bathsheba, wo es interessanterweise im Matthäus-Evangelium heißt, die des Uria, der Name wird nicht genannt. Und da kann man sich natürlich fragen, was will man hier vertuschen oder vielleicht gerade rausstellen, indem man eben sagt, dass es sich um die Frau eines anderen Mannes handelt. Ja, viele waren ja dabei, als wir die Geschichte von Bathsheba im 2. Samuel-Buch behandelt haben. Und da haben wir uns eigentlich mehr auf die Gestalt Davids konzentriert und die Frage, wie man mit dem Tun umgeht. Wir hatten auch gesehen, dass es in der jüdischen Tradition starke Tendenzen gibt, die Erklärungen finden wollen, dass Bathsheba in dem Moment, wo sie mit David zusammen verheiratet war, weil man gesagt hat, die Männer, die in den Krieg gezogen sind, haben ihren Frauen einen Scheidebrief auf Bedingung gegeben, um auf diese Weise halt die David vom Ehebruch zu reinigen. Hatten aber auch andererseits jemanden wie Abarbanel, der ganz klar gesagt hat, es steht nun mal so im Text und das ist es. Und wenn die Bibel sagt, dass David gesündigt hat, gibt es keinen Grund, dass wir versuchen, das zu vertuschen. Und es auch gerade wichtig fand, dass David als derjenige, der auch bereit ist, umzukehren, dargestellt wird. Und wir haben uns da weniger mit Bathsheba befasst. Und das liegt auch daran, dass wirklich die Exegese wenig über Bathsheba sagt. Sie steht ziemlich am Rand immer. Und von daher habe ich hier jetzt einen Text gefunden, der sich wirklich auf Bathsheba konzentriert und versucht auch noch ein bisschen einen anderen Aspekt zu bringen, der eigentlich gut in unser Thema zu den Frauen im Matthäus-Evangelium hineinpasst. Herr Müller, Sie melden sich.
Ja, jetzt würde mal direkt eine Frage. Der Scheidebrief, der bedeutet ja nicht, dass die Frauen in dem Moment unverheiratet sind. Es ist ja ein Scheidebrief auf Vorbehalt, auf Bedingung, ein konditioneller Scheidebrief. Also war sie verheiratet.
Da hatten wir zwei unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten. Die eine, und das ist eigentlich auch das, was man wirklich historisch weiß, dass das im Mittelalter gemacht wurde, dass Männer, die auf Reisen gegangen sind, gesagt haben, wenn ich bis zu dem und dem Zeitpunkt nicht zurück bin, gilt meine Frau als
Ja,
geschieden. Und
okay.
wenn das der Fall wäre, wäre Bathsheba natürlich, solange Urias Tod oder Rückkehr nicht stattgefunden hat, wäre sie verheiratet gewesen. Aber
Ja.
damit ist das Problem natürlich nicht gelöst. Und von daher sagen dann einige Ausleger, dass es sozusagen die Scheidung stattgefunden hat zur Sicherheit im Voraus und dass sie als geschieden gegelten hat. Und er hätte natürlich dann, wenn er zurückgekommen wäre, die Möglichkeit gehabt, sie wieder zu heiraten. Man darf ja seine geschiedene Frau heiraten, solange sie nicht zwischendrin einen anderen geheiratet hat. Also das ist der Versuch natürlich sehr konstruiert. Also man merkt, es sind einfach die Ausleger können nicht damit leben, dass David Ehebruch begangen
Ja.
hat. Aber man versucht auf die Weise eine Lösung zu finden.
Ja, die Lösung zählt.
Ja. Und vielleicht sind da auch in gewisser Weise manche mittelalterliche Ausleger etwas puristischer, als es die Bibel selber ist, die eben kein Problem damit hat, auch die großen Figuren durchaus mit ihren schwachen Seiten darzustellen. Ja, also diesmal jetzt mehr zu Bathsheba und hier eben auch in der Interpretation von Lilian Klein, der versucht zu zeigen, dass es möglicherweise Bathsheba darum ging, schwanger zu werden. Und das würde natürlich in unsere Reihe der Vorfahrinnen Jesu hineinpassen. Bathsheba wird in der Exegese ziemlich vernachlässigt, obwohl sie die Mutter Salomos ist, der in der hebräischen Bibel und in manchen Traditionen als der größte Monarch des israelitischen Volkes gilt. Exegeten interessieren sich wenig für Bathshebas oder Davids Gefühle, trotz der Tatsache, dass mächtige und tiefe Emotionen in der Verführungsszene eine entscheidende Rolle spielen. Alles in allem existiert Bathsheba kaum in der hebräischen Bibel und in biblischer Exegese. Und selbst dann fast ausschließlich durch die Linse männlicher Wahrnehmung. Männliche Wahrnehmung führt Bathsheba und den Hauptkonflikt ein. David sieht sie baden, als er am Abend auf dem Dach des Palastes umherspaziert. Er schickt nach ihr und sie wird von ihm schwanger als Ergebnis einer sexuellen Begegnung, während sie noch mit einem anderen Mann verheiratet ist. Ihr Mann Uriah, ein hethitischer Soldat in der Armee des Königs, ist fort im Krieg, was eine delikate Situation bedeutet. Der Text ist hinsichtlich Bathschebas Rolle doppeldeutig. In der Exegese wird sie normalerweise polarisierend, entweder als Verführerin, die auf ihrem Dach badet, um Davids Aufmerksamkeit zu erlangen, oder als unschuldiges Opfer von Davids Begierde dargestellt. In provozierender Weise zieht der Text Bathscheba nicht zur Rechenschaft für den Ehebruch, während die Schuld auf David gewälzt wird. Obwohl die Verführungsszene dürr ist und das Kind der Begierde stirbt, führt sie dazu, dass Bathscheba die Mutter eines Königs wird. Und sie ist die dritte Frau, die in biblischen Texten als eine Mutter der königlichen Linie identifiziert wird. Tamar und Ruth werden als Ahnmütter von Königen dargestellt. Und ihre Geschichten legen Parallelen nahe, die das Wenige, was wir über Bathscheba wissen, vermehren. Bathscheba wird zunächst als Objekt gesehen, eine schöne Frau, die badet. Irgendein Unbekannter an Davids Hof definiert sie vor David durch ihre männliche Verwandtschaft, Vater und Ehemann. Bathscheba als Individuum wird als Frau aus einer bedeutenden Familie schön und badend wahrgenommen. Ihr Baden, ihre Selbstreinigung, weist darauf hin, dass ihre Menstruation vorbei ist und sie daher nicht schwanger ist. Wir bemerken, dass Bathscheba am Abend, wenn sie gesehen werden kann, badet und nicht in der Verborgenheit der Nacht. In dieser Szene macht Davids Verbindung mit aktiven Verben, besonders sein wiederholtes Schicken, deutlich, dass er die Situation kontrolliert. Bathscheba ist, obwohl sie das Objekt männlicher Handlungen ist, sie wird von dem Diener genommen und David liegt mit ihr, nicht völlig passiv. Sie kommt zu David. Die Verwendung von kommt mit ihren sexuellen Konnotationen deutet Bathschebas Komplizenschaft bei dem sexuellen Abenteuer an. Von Bathschebas Standpunkt aus lässt sie ihre Komplizenschaft mit den Wünschen des Königs als ihren Versuch, ein Kind zu gebären, ansehen, mehr als eine bloße Teilnahme an einem ehebrecherischen, von Begierde erfüllten Akt. Am Ende der Begegnung wird die Reinigung Bathschebas ein weiteres Mal erwähnt. Und David schickte Boten und nahm sie, und sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Und sie heiligte sich von ihrer Unreinheit und kehrte in ihr Haus zurück. Bathschebas Reinigung an dieser Stelle wird normalerweise als Bezug auf ihre vorangehende Reinigung bezogen. Sie hatte sich von ihrer Unreinheit geheiligt. Obwohl Vers 4 als Bezugnahme auf ihre frühere Reinigung von ihrer Menstruation ausgelegt werden kann, scheint dies eine unbeholfene Lesart zu sein. Ich schlage vor, dass Bathschebas zweite Reinigung sie von sexueller und ethischer Unsauberheit reinigen sollte. In jedem Fall schließt der sexuelle Akt mit der Hervorhebung von Bathschebas Reinigung. Nach dieser Lesart spielt die Wiederholung von Reinigung an dieser Stelle im Text auf Bathschebas Motiv an. Nicht der Wunsch nach sexueller Ausgelassenheit, sondern nach Mutterschaft. Mit der Reinigung wird ihre Komplizenschaft von unethischem Verhalten freigesprochen. Diese Lesart entspricht Bathschebas Rechtfertigung im Text und in der späteren Exegese. Bathscheba hat vor und während der sexuellen Begegnung keine Stimme. Wenn der Körper gesprochen hat, zeigt Bathscheba, dass sie die Situation kontrolliert. Der plötzliche Ausbruch von vier mit Bathscheba verbundenen Verben kontrastiert mit ihrem früheren fügsamen Schweigen. Ihre erste Handlung ist Empfängnis. Ihr Körper handelt. Die Empfängnis gibt ihr die Macht zu schicken, wie vorher David mehrfach schickte. Bathscheba handelt. In ihrem Schicken hat sie eine Stimme und spricht. Die beiden Worte Bathschebas sind die erste direkte Rede in der Erzählung. Und ihre Worte richten sich an den König. Bis zu diesem Punkt hat David nur indirekt gesprochen. Aber Bathscheba redet, sie spricht direkt. Schließlich wird ihr Reden mit einem weiteren Bezug auf Sprechen betont. Und sie schickte und sagte zu David und sprach, ich bin schwanger. Diese Abfolge suggeriert, dass Empfängnis Frauen Macht gibt, vielleicht Macht jenseits der männlichen Macht. Der Körper einer Frau kann sprechen und Frauen Sprache geben. Obwohl der Leser den Ton von Batschewas Worten nicht wahrnehmen kann, sind sie doch ungeniert direkt. Da ist kein sich verschanzen oder Apologetik oder demütiger Appell an den König. Dies sind nicht die Worte einer eingeschüchterten Frau, obwohl wir annehmen sollten, dass ihre Verführung durch den König Einschüchterung beinhaltete. Der Text hat den Leser annehmen lassen, dass Batschewa nicht schwanger war, als sie mit David schlief. Da keine Kinder erwähnt werden, ist anzunehmen, dass sie nie schwanger geworden war. Es gibt keinen Hinweis darauf, wie lange Batschewa verheiratet war, ohne schwanger zu werden. Aber sie wird schwanger infolge einer sexuellen Begegnung mit David. Biblische Erzählungen nehmen typischerweise an, dass das Problem des Nichtschwangerwerdens bei der Frau liegt. Es scheint, dass männliche Unfruchtbarkeit unter den Israeliten nicht zugelassen wird. Möglicherweise konnte aber Batschewas Ehemann implizit unfruchtbar sein, weil er schließlich ein Hethiter war. Davids Ziel in der Liaison ist klar: Begierde. Batschewa jedoch könnte mehr als nur das passive Objekt seiner Lust sein. Wenn sie mit einem unfruchtbaren Mann, auch wenn er ein Krieger ist, verheiratet ist, mag sie es für nötig halten, mit einem anderen Mann zusammenzukommen, um ihre biologische und soziale Rolle als Frau, Mutter zu werden, zu erfüllen. Als verheiratete Frau kann sie ihre Reproduktionsfähigkeit nicht außerhalb der Ehebande testen. Aber wenn der König es befiehlt, hat sie den Vorwand einer Entschuldigung. Batschewa kann den Befehl des Königs annehmen und gleichzeitig ihre Mission erfüllen, Söhne zu gebären. In dieser Lesart sucht Batschewa die mit Mutterschaft verbundene Ehre, anstatt das Gegenteil, soziale Diskriminierung als unfruchtbare Frau, zu akzeptieren. Sie riskiert einen einzigen, schamlosen Zwischenfall sexueller Untreue, was Frauen verboten ist, um dauernde Ehre als Mutter zu erlangen. Von Frauen initiierte Verführung, Ruth oder Ehebruch, Tamar, kann im Text als rechtschaffen angesehen werden, wenn die Handlung auf einem guten Motiv beruht. Und dieses ist für biblische Frauen Fortpflanzung. Batschewa setzt das von ihren Vorgängerinnen geschaffene Paradigma fort. Frauen als Mütter in der königlichen Linie. Ich schlage vor, dass Batschewas Wunsch nach Mutterschaft sie dazu bringt, ihren sexuellen Reiz als Verführerin auszunutzen, um ihr Ziel zu erreichen, was Ehebruch mit dem König involviert. Ihr Handeln wird jedoch von dem Erzähler stillschweigend entschuldigt. Es ist bedeutungsvoll, dass Batschewa von biblischen Auslegern nie als Verführerin gesehen wird. Die Verführerin in biblischer Literatur ist die Gestalt des unbekannten, fremden, schattenhaften Anderen, bei der man seine Maßstäbe oder seinen Sinn für Ordnung verlieren kann. Batschewa ist keine Andere. Sie stammt aus einer bedeutenden israelitischen Familie, aber sie lässt David seine Maßstäbe verlieren. Eine Verführerin ist außerdem jemand, der ein Schicksal, das der göttlichen Absicht entgegengesetzt ist, plant. Aber Batschewas Wunsch, Mutter zu werden, stimmt in dieser Lesart völlig mit der göttlichen Absicht überein. In jedem Fall ziehen biblische Geschichten keine absolute, klar geschnittene Trennlinie zwischen der Verführerin und Israels Heldinnen. Diese Lesart von Batschewas Handeln bietet interessante Parallelen zum Handeln ihrer Vorgängerinnen als Ahnmütter der davidischen Linie, Tamar und Ruth, die vorher erwähnt wurden. Es ist bedeutungsvoll, dass alle drei Legenden von Ahnfrauen von Königen einen hochsexuellen Inhalt haben und Frauen als Initiatorinnen sexueller Begegnungen herausstellen. Alle diese Ahninnen, Mütter von Königen wissen, dass sie Mutterschaft wollen und sie handeln, um sicherzustellen, dass sie schwanger werden. Dazu benutzen sie ihre Schönheit, um sexuelle Begierde der Männer hervorzurufen. Sie machen sich zum Objekt männlicher Begierde, bringen selber aber keine sexuelle Begierde zum Ausdruck. Zwei der Ahninnen, Mütter von Königen, nehmen ein äußeres Andenken von der Gelegenheit mit. Tamar nimmt Judas Stab und Siegel und Ruth bringt eine Schürze voll Korn nach Hause zu Nomi. Bathsheba nimmt nur den Samen in ihrem Körper von dem Zusammentreffen mit. Sie verteidigt ihr Handeln nicht, indem sie den Ankläger als Täter identifiziert, wie es Tamar tut, und sie trägt nicht die Verantwortung einer Tochter, wie Ruth. Bathsheba handelt unabhängig und hat kein Andenken abgesehen von dem, was sie haben wollte. Empfängnis. Intertextuelle Lesart lässt annehmen, dass sowohl Tamar als auch Ruths Initiierung des sexuellen Akts Bathshebas Rolle in ihrer sexuellen Begegnung mit David geschickt verstärkt. Darüber hinaus ist Bathsheba, wie ihre Vorgängerin als Mütter der königlichen Linie, entschlossen, ihre Rolle als Frau zu erfüllen, selbst mit unorthodoxen Mitteln. Das wiederholte Motiv weiblicher sexueller Initiative bei den Vorfahrinnen von Königen lässt annehmen, dass dies eine akzeptable Eigenschaft bei einer Frau ist, die entschlossen ist, Kinder zu gebären. Söhne natürlich, in dieser männlich bestimmten Perspektive. Ja, soweit der Text von Lilian Klein. Anmerkungen? Cole.
Ja, ich habe beim Anfang, es fällt mich auf, dass der eine Text übersetzt, ich denke, wo ist das, sie heiligte. Und das habe ich nachgesucht, wie es die Busse ist. Bei Vers 4, ja, genau. Und sie heiligte sich von ihrer Unreinheit und kehrte in ihr Haus zurück. Dann habe ich nachgesucht und da steht in der Tat das Wort, das steht mit.
Die Wurzel Kadasch von Heiligen.
Ja, ja. Mit, ja. Und beim Baden steht das Wort für Rachatz, für Baden. Also es, und es ist auch noch ein Hitbaele, das Mitka Dechet. Ne?
Ja.
Also das muss doch eine Bedeutung haben, dass es da so steht. Also denke, habe ich mich gedacht, also was ist so übersetzt und so stimmt es auch, oder?
Ja, das ist wirklich auffällig, dass am Anfang eben einfach nur steht, sie badete und trotzdem ja. Hier in der Auslegung und auch in anderen Auslegungen man davon ausgeht, dass sie nicht einfach so badet, sondern badet, um sich von ihrer Menstruation zu reinigen, obwohl das eigentlich nicht das hebräische Verb ist, das man dafür nehmen sollte. Erst das, was im Vers 4 kommt und sie heiligte, oder wenn man es ein bisschen lockerer übersetzen will, reinigte sich von ihrer Unreinheit. Ja. Das weist eindeutig die Reinigung nach der Menstruation hin. Während
genau.
Das Baden in dem Sinne eigentlich eher neutral ist.
Ja, das wollte ich sagen. Wollte ich wissen, ja, darum, weil ich, das ist doch, weil, ja, ich finde es schön, wenn es mit Heiligen übersetzt wird, dann verstehe ich jedenfalls, was damit gemeint ist.
Ja, ich wollte einfach nah an der Wurzel bleiben.
Ja.
Das ist ja auch wirklich der Gedanke, der dahinter steckt, dass diese Reinigung eben eine Bedeutung hat, wieder heilig zu werden auch.
Ja,
in der Mikwe.
In der Mikwe, ja. Ja. Und ja. Das andere, was ich fragen wollte eigentlich ist, was bedeutet die Name Bathsheba eigentlich? Weil ich habe mehrere Bedeutungen gefunden.
Wir werden gleich bei den Kirchenvätern
ja, genau.
Noch einige Auslegungen finden, die allerdings etwas weit hergeholt sind. Bat ist natürlich die Tochter.
Ja, genau.
Und Sheva ist sieben. Also
ja, genau.
Man könnte sagen, die Tochter des sieben und... Also im Hebräischen ist es eben eigentlich ein aus zwei Elementen zusammengesetzter Name,
ja,
aber
genau.
Es eben als Tochter der Sieben zu übersetzen, ist natürlich schwer, einen Sinn dazu geben.
Ja.
Und ich habe auch eigentlich nicht gesehen, dass die jüdischen Exegeten sich mit der Frage befassen. Es gibt wohl, und das ist ja auch schon im Bruch der Chronik, als Bathsheba, als die Mutter Salomos erwähnt wird, da kommt der Name statt Bathsheba, Bathshua. Und das ist der Name der Frau Judas, der in Genesis 38 erwähnt wird. Und da hat man dann natürlich Beziehungen gezogen zwischen der Geschichte von Juda, seiner Frau und Tamar und der Geschichte von Bathsheba. Aber
Aber
das zeigt, dass es eben auch diese andere Variante des Namens gibt, zeigt vielleicht auch schon, dass man ja irgendwo nicht wusste, was man mit dem Namen machen sollte. Und vielleicht eben auch die Auslegung der Kirchenväter, die nochmal in eine andere Richtung gehen, zeigen auch, dass da offensichtlich eine Problematik mit war.
In ein niederländisches Buch, also Niederland auf Deutsch, aus Deutsch übersetzt, da habe ich die Name gefunden. Da sagt man etwas, es würde auch unreife Feige bedeuten.
Oha,
Ja. Ja,
kann ich auch nicht.
kannst auch nicht helfen.
Wüsste ich jetzt nicht, wo das herkommen sollte.
Ja.
Man wird sich
Ich kann das
vermutlich was dabei
nochmal
gedacht haben.
weitersuchen, aber darum finde ich das, fand ich das,
Das wäre
darum,
natürlich eine
daher
sehr
meine
spannende
Frage.
Auslegung.
Daher meine Frage. Ja.
Ja, also wüsste ich nicht, auf welche Wurzel das zurückgehen
Ja,
sollte.
das habe ich auch nachgesucht, das konnte ich auch selber nicht finden. Ja. Na gut, das war meine.
Ja, ich glaube, das werden wir ein bisschen als Rätsel stehen lassen, die
Ja,
Bedeutung des Namens.
okay.
Frau Fichtbauer.
Ja, also zur doppelten Reinigung. Also in der Einheitsübersetzung auf Rumänisch lese ich, ja, also sie ist ja, sie badet. Und dann heißt es hier, ja, schlief mit ihr, Moment. Schlief mit ihr. Sie hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt. Also im Plusquamperfekt. Das heißt, dann wird das Baden und das sich reinigen werden hier zusammengezogen. Also sie badete und sie hatte sich gereinigt durch dieses Bad. Also da kann ich erstens, also da kann ich keine doppelte Reinigung sehen. Also das ist meine erste Frage oder Anmerkung. Die zweite ist, warum unterschlägt hier die Autorin die Rahab? Also da werden die drei Frauen, die zwei Frauen erwähnt, aber Frau Batsheva, aber Rahab kommt da gar nicht vor. Also das wäre das zweite Anmerkung. Die dritte Anmerkung. Sie wird hier, ja, also es heißt hier, sie ist auf dem, ja, sie ist auf dem Haus, badet oben. Ich kann mir das jetzt also ganz praktisch schlecht vorstellen, dass man auf dem Haus badet, weil da oben Wasser hingeleitet werden müsste. Das Wasser ist unten. Was für ein Aufwand, irgendwie Wasser nach oben zu bringen. Zisterne kann man auch nicht irgendwie da anbringen. Aber es heißt hier immer wieder, auf ihrem Dach badete. Davon ist in meiner Bibel ist da gar nicht die Rede. Also das sind so Kleinigkeiten eigentlich, aber auf oben. Aber es ist mir jetzt anders als damals, als wir von ihr gesprochen oder dann den Fokus auf David gerichtet haben, als den Bösewicht, ist mir jetzt irgendwie auch mal gekommen, warum hat sie aber so gebadet, dass sie gesehen werden konnte? Das hatten wir nämlich vorher gar nicht. Da waren wir ganz auf den David konzentriert. Dieser Bösewicht, ne, der sofort von sexueller Begierde ergriffen wird und so weiter. Aber jetzt, ja, sie hat ihren Anteil daran. Das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Also das sind jetzt so drei unterschiedliche Dinge, die ich anmerken wollte. Ja.
Ja, vielen Dank. Ich denke, die Rahab, das ist am einfachsten zu erklären. Das ist ja eine spezifische Tradition des Matthäus, wo wir gesehen haben, dass es keinerlei jüdische Parallele dazu gibt und andererseits eben die vermutlich späteren jüdischen Midrashim, die Rahab mit Josua verheiraten und sie dann zur Mutter von Propheten und Priestern machen, aber das heißt, in der jüdischen Tradition gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass sie zu den Ahnmüttern der davidischen Linie gehört. Und das ist der Grund, denke ich. Die Autorin geht ja nicht von Matthäus aus, sondern geht von den biblischen Geschichten aus, die die Ahnmütter von David zeigen. Darum, denke ich, kommt sie hier nicht vor. Und das kann uns natürlich zu der Frage zurückbringen, Wieso war es, warum hat Matthäus sich nicht begnügt mit Tamar, Ruth und Bathsheba? Warum musste Rahab da noch mit rein, die deren Geschichte so in der Bibel nicht erzählt wird? Und ich habe natürlich, als wir damals uns mit der Geschichte befasst haben, absichtlich den Schwerpunkt auf David gelegt, weil ich ja wusste, dass ich hier noch über Bathsheba sprechen will. Also das ist jetzt die Ergänzung. Aber mir fällt jetzt gerade, wo Sie sagten, in Ihrer Übersetzung steht gar nicht, dass Bathsheba auf dem Dach badete. Das stimmt. Es steht nämlich in Vers 2, dass David auf seinem Dach, auf dem Dach des Hauses des Königs spazieren geht. Und er sah eine Frau, die badete vom Dach aus. Also es ist David, der auf dem Dach ist. Und von Bathsheba wird eigentlich gar nicht gesagt, wo sie sich befindet. Ich meine, sie kann sich natürlich nicht in einem geschlossenen Raum befunden haben. Aber theoretisch könnte sie sich im Garten, im Innenhof befunden haben. Also irgendwie fällt mir jetzt auch erst auf, muss ich sagen. Und es scheint auch anderen Leuten so gegangen zu sein, dass sie das Dach von David mit dem Dach von Bathsheba gleichgesetzt haben. Was aber ja bleibt, und wo Sie auch sagten, da kommt der Gedanke, ob Bathsheba nicht auch David verführen wollte. Das ist tatsächlich die Frage, wieso badet die Frau so, dass sie offensichtlich von außen gesehen werden kann? Ich denke, die meisten Frauen oder Männer auch heute würden innerhalb ihres Hauses und nicht zur freien Ansicht aller baden. Herr Müller, dazu noch eine Anmerkung, bevor wir zu der dritten
Ja,
Frage kommen.
ich möchte mal gerne auf die Chronologie dieser Szene kommen. Und zwar, es heißt ja, David ging auf dem Dach spazieren, da er sah eine Frau, die ihm gefällt, und dann kommt sofort, er schickte und sie kam. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn sie gebadet hat, um ihre Monatsreinigung vorzunehmen, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie sofort in der ersten Begegnung schwanger wird.
Durchaus nicht, denn zumindest wenn wir annehmen, dass das nach dem heute oder also seit der rabbinischen Zeit üblichen Brauch ist, dass die Reinigung von der Menstruation 2 Wochen nach Beginn der Menstruation ist, dann ist das genau die ideale Zeit, schwanger zu werden.
So, 2 Wochen.
Nein.
Das ist nicht der Wortlaut der Bibel, wenn sie über die Unreinheit der Frau spricht. Danach wäre es nur 1 Woche, aber das ist später so mit der blutflüssigen Frau zusammengesetzt worden. Also im Grunde, es wird so gerechnet, die Frau muss warten, bis ihre Blutung aufhört und dann 7 Tage zählen. Also je nachdem, wie lange die Blutung dauert, mindestens 5 Tage. Also von daher ist die Reinigung zwischen 12 und 14 Tagen nach Beginn der Menstruation. Und das ist eigentlich genau die Zeit, wo man am besten schwanger werden kann.
Das war früher vielleicht anders, ja.
Ja, also in der Bibel wird es, in der Tora im Buch Levitikus wird das anders gezählt, aber man hat das später geändert. Man sagt, die Frauen Israels haben selber Erschwernisse auf sich genommen, um ganz sicher zu sein, dass sie rein sind. Und
Okay.
auf die Weise ist das ausgedehnt. Und man kann natürlich, wenn man das psychologisch, phänomenologisch untersuchen will, sagen, das ist wirklich genau darauf angelegt, damit die Frau möglichst häufig schwanger wird. Denn wenn sie immer dann nach 2 Wochen Abstinenz wieder Kontakt mit ihrem Mann hat, wenn sie gerade besonders fruchtbar ist, es anzunehmen,
Ja.
dass es relativ häufig geschehen
Ah,
wird,
so,
dass sie
okay.
schwanger wird. Was ja auch bei ultraorthodoxen Frauen, die sich mit Sicherheit genau an diese Regeln halten, der Fall ist. Ja, aber jetzt eben die Frage der Chronologie noch. Was die Frage eben der Reinigung angeht, es gibt im Hebräischen keine eigene Plusquamperfektform. Es gibt nur eine Vergangenheitsform und man kann nur aus dem Kontext folgern, ob es Vergangenheit oder Vorvergangenheit ist. Also von daher ist jede Übersetzung schon immer eine Interpretation. Und das wurde ja auch hier im Text gesagt, dass es normalerweise eben als Bezug auf die vorangehende Reinigung gelesen wird, eben im Plusquamperfekt. Sie hatte sich gereinigt, aber das ist nicht zwingend. Das kann
Okay.
Im Hebräischen sind das alles Vergangenheitsformen, die eine auf die andere kommen, und das macht es schwierig. Von daher sind beide Möglichkeiten offen. Gut, dann ja, Frau Fricke.
Ich wollte nur sagen, es gibt einen aktuellen Roman jetzt, der sehr schön ist. Mir fällt die Autorin im Moment nicht ein. Es heißt Die Hoffnung der Shani Kaufmann. Vor 5 Jahren, glaube ich, war das erste Buch erschienen, Die Hochzeit der Shani Kaufmann. Und bei der Hoffnung geht es auch darum, dass sie nicht schwanger wird, und dann in London guckt man. Und diese arme Frau hat halt einen frühen Eisprung. Was es gibt, es ist nicht immer in der Mitte des Zyklus, sondern es gibt frühe Ovulationen, dass früher ein Eisprung ist und auch später. Und sie kann eben halt kein Kind bekommen, weil sie einen frühen Eisprung hat und dann noch nicht gereinigt ist. Und also es ist ein sehr, sehr schönes Buch, wer sich mit dem Thema weiter auseinandersetzen möchte. Ich suche Ihnen die Autorin gerne raus. Ich habe es im Moment nicht im Kopf.
Das ist
Weil
in der
das
Tat
eben
ein
jetzt eher so
Problem.
modern geschrieben spielt
Ja, nein,
jetzt.
das ist in der Tat ein Problem, mit dem sich auch Rabbiner befassen, nachdem man eben heute weiß, dass es solche Fälle gibt von Frauen, die dann nie schwanger werden können. Und da gibt es tatsächlich kreative Lösungen, wo man auch wieder meint, wenn es darum geht, ein Kind zu bekommen, kann man alle möglichen Dinge auch erleichternd auslegen. Also da finden sich dann Lösungen. So elastisch ist die Halacha dann auch, wenn das einmal so klar ist, dass es eben an dem spezifischen Zyklus der Frau liegt, dass das sonst nie passieren kann.
Genau. Ja, wollte ich nur sagen, weil ich das
Ja.
geschenkt bekommen habe vor kurzem und auch mit Interesse gelesen habe. Es ist sehr spannend geschrieben, sehr schön. Okay.
Sehr schön ist natürlich gesagt, dass ihr Ehemann implizit unfruchtbar war,
Ja, das ist
weil er
etwas.
schließlich ein Hethiter war. Also
Ja,
das
das
hat
sagt
nochmal.
sie wirklich etwas bissig, um einfach ihm zu sagen, also offensichtlich war die Bibel eben nicht bereit, israelitische Männer als unfruchtbar
Ja.
anzuerkennen, aber okay, wenn er nur ein
Genau.
Hethiter ist, dann kann das vielleicht der Fall
Ja.
sein. Ja.
Noch eine Frage.
Ja.
Ist sie wirklich aus einer vornehmen Familie? Also es wird ja gesagt, es ist die Tochter Amaniels. Ist das wirklich eine so vornehme Familie, wie hier behauptet wird?
Also
Denn
da habe ich mich auch darüber gewundert, dass sie das so
dann wird sie doch keinen einfachen Hethiter heiraten. Der hat doch in der Armee überhaupt keinen hohen Rang. Also einen einfachen Soldaten, private. Also das kann man
also
sich
ich fand
eigentlich
es
nicht.
auch sehr merkwürdig, denn ich meine,
Ja.
vielleicht wird sie erklärt auch nicht, wie sie darauf kommt, und
Ja,
dieser
ja.
Ihr Vater wird nie woanders erwähnt, und ob man einfach die Tatsache, dass sie eben als Tochter von erwähnt wird, ob das reichen kann, finde ich auch etwas zweifelhaft. Und theoretisch könnten wir uns sogar fragen, vielleicht war sie ja selber eine Hethiterin, denn warum hätte sie sonst mit einem Hethiter verheiratet sein sollen? Also das halte ich auch für eine etwas weitreichende Auslegung, die zumindest hätte erklärt werden müssen.
Ja, wird nicht der Joab später mal irgendwo als Hethiter bezeichnet?
Nein, Joab ist ja im Grunde
Nein.
genommen
Ja,
ein
eine Art
Cousin
von
Davids
General.
oder ein Neffe, denn er ist der Sohn von seiner Schwester, glaube ich. Nein, er ist eindeutig ein Verwandter
Ja,
Davids. Ich
ja.
wüsste nicht, dass der irgendwann mal als Hethiter bezeichnet wird.
Nee, nee.
Alle möglichen anderen bösen Dinge nachher über ihn gesagt, aber das erinnere ich mich jetzt nicht.
Also da werden so viele Dinge dann irgendwie behauptet, das stört mich dann irgendwie, dass das da so einfach rein interpretiert wird, ja, was im biblischen Text keine Grundlage hat, ne? Ja.
Ja, wir sehen hier schon, dass es, also ich will nicht sagen, dass das völlig vom Text losgelöst ist. Es ist schon auch Analyse des Textes, aber man merkt schon, sie hat eine These, die sie beweisen will. Und das ist immer was, was für Exegese gefährlich ist, Wie weit lässt man sich von seinen eigenen Wünschen leiten und wie weit ist man noch fähig zu gucken, ob der Text wirklich zu dem passt, was man gerne hätte? Da gibt es sicher Exegeten, die es genauer nehmen damit. Ja, aber lassen wir es mal so stehen. Ich denke, es ist zumindest interessant, auch eben für unseren Kontext hier vom Stammbaum Jesu zu sehen, dass auf die Weise Batsheva eben in die Reihe der Königsmütter, die nicht ganz übliche Schritte ergreifen, um schwanger zu werden, hineinkommt. Ja, wer sich mit der Geschichte christlicherseits besonders befasst hat, war Ambrosius von Mailand. Und zwar auch wieder in seinem Kommentar zum Lukasevangelium. Das hatten wir ja auch schon bei den anderen Frauen, weil er da eben am Beispiel des Stammbaums den Lukas bringt, das mit Matthäus vergleicht und eben auch die Frage stellt, warum bringt Matthäus diese vier Frauen, während Lukas ja keine einzige erwähnt. Und auf die Weise kommt er eben zu der Geschichte von David und Bathsheba. Und er hat auch eine eigene Abhandlung noch geschrieben, die Apologie Davids, wo ich nachher auch noch einen kurzen Ausdruck habe, wo er wirklich David als eben das Modell des reuigen Sünders nochmal viel ausführlicher darstellt, aber das eben eigentlich mit Bathsheba nicht mehr viel zu tun hat. Und wir sehen hier auch, was ja vorhin auch schon gegenüber der jüdischen Exegese angemerkt wurde, dass Bathsheba eigentlich nur am Rand da ist und es hauptsächlich um David geht, wie der dargestellt wird. Also Ambrosius schreibt dazu: Ich will indes, wenn ich Tamar und Ruth verteidige, nicht leugnen, dass auch Sünder unter den Vorfahren des Herrn aufgezählt sind. Der heilige Lukas wünschte ihrer Erwähnung aus dem Weg zu gehen und hielt sich darum an eine andere Anordnung des Stammbaums. Er glaubte weder Achab noch Jechonias, das sind zwei der sündigsten Könige, noch des Urias Frau nennen zu sollen und gab folglich über die makellose priesterliche Geschlechtslinie Aufschluss. Wie aber ihn ein vernünftiger Grund bei seiner Absicht leitete, so entbehrt auch des heiligen Matthäus Absicht nicht des rechtfertigenden Grundes. Denn da er die Frohbotschaft niederschrieb, dass der Herr, um aller Sünden auf sich zu nehmen, Mensch geworden ist, den Leiden sich unterzogen, dem Martertod sich unterworfen hat, glaubte er hervorheben zu sollen, wie ihm auch der Zug des Erbarmens nicht fehlte, dass er selbst das Beschämende einer schuldbefleckten Abstammung nicht ablehnte. Zugleich sollte es die Kirche nicht als beschämend empfinden, aus Sündern sich zu sammeln, nachdem der Herr aus Sündern geboren ward. Endlich sollte der Segen der Erlösung die erste Wirkung gerade auch an seinen Vorfahren äußern, ebenso niemand den Makel der Geburt als ein Hindernis für die Tugend ansehen oder auf den Adel seines Geschlechtes pochen oder mit übertriebenem Schamgefühle der Väter Sünden sich schämen, nachdem ihm Gelegenheit geboten ist, seine Abstammung mit dem Blütenschmuck der Tugend zu beschönigen. Oder aber gewann nicht der heilige David, an dem freilich vieles vorbildlich auf Höheres deutet, dadurch an Vorzüglichkeit, dass er einsah, ein schwacher Mensch zu sein und die Sünde, die er mit der gewaltsamen Hinwegnahme der Frau des Urias beging, mit Reuetränen abwaschen zu müssen glaubte, um uns zu zeigen, wie niemand auf eigene Tugend bauen dürfe. Denn wir haben einen gewaltigen Widersacher, dessen Überwindung uns ohne Gottes gnädiges Zutun nicht möglich ist. Und gar oft wird man bei berühmten und seligen Männern auf schwere Sünden stoßen. Man soll daraus ersehen, wie sie als Menschen der Versuchung zugänglich waren, um sie nicht ob ihrer hervorragenden Tugenden für Übermenschen zu halten. Denn wenn einem David, der im Tugendstolz hochfahrend gesprochen hatte, wenn ich denen, die mir wohlgetan, Böses vergolten habe, und an einer anderen Stelle, ich aber sprach in meinem Wohlergehen, nicht wanken werde ich in Ewigkeit, alsbald die Strafe für solche Selbstüberhebung auf dem Fuß folgte, wie er selbst dessen mit den Worten gedachte: Du wandtest ab von mir dein Angesicht und ich ward verstört. Wenn selbst der Stammvater des Herrn infolge der Selbstüberhebung in Ungnade fiel, wie viel mehr müssen wir andere, sündhafte Menschen, die kein Vorrecht an Verdiensten empfiehlt, vor den Klippen der Selbstüberhebung, an denen selbst gute Schiffbruch leiden können, uns fürchten, zumal ein so großer Mann uns hierin in Wort und Beispiel Lehrer ist. Dieser glaubte zur Versöhnung des Herrn im späteren Leben gleichsam Widerruf leisten zu müssen, indem er beteuerte, Herr, nicht hochfahrend ist mein Herz und nicht hochblickend meine Augen. Ferner, der Herr ist mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Er wusste eben, dass das Selbstvertrauen ihn zu Fall brachte. Und so bezeichnet er denn als das Einzige im Menschen die Gotteserkenntnis. Denn so heißt es, was ist der Mensch, dem offenbar warst, oder des Menschen Sohn, dass du seiner achtest. Wenn so nach David die Selbstüberhebung verurteilt, in Demut sich hüllt, wird mit Recht in der Geschichte der Frau des Urias diese Lehre von der Demut, deren man sich befleißigen soll, angezogen. Und hier im Hintergrund natürlich, wenn die Psalmen zitiert werden, steht, dass David ja als Verfasser der Psalmen geht und von daher man die Psalmen in seine Lebensgeschichte sozusagen integrieren kann. Und doch, wenn aus ihr Salomo, der Friedreiche, so wird sein Name in 1 Chronik 22,9 übersetzt, geboren ward, sehen wir zu, ob nicht vielleicht ein Geheimnis vorliegt. Die Vermählung der Kirche mit einem anderen Mann, dem wahren David, nach dem Hingange jenes, der vor dem mit seiner Ehe am Heidenvolke Rache nahm. David ward ja Bezeichnung für Christus, den berufenen Namensträger seines Ahnherrn. Gemäß dem Schriftwort, gefunden habe ich David, meinen Knecht. Ihm vermählte sich die Kirche, die vom Samen des Wortes und vom Geiste Gottes erfüllt, den Leib Christi, das heißt das christliche Volk, gebar. Sie also ist die Frau, die solange der Mann lebte, an das Gesetz gebunden war. Und darum ist ihr Mann gestorben, dass sie nicht eine Ehebrecherin wäre, wenn sie sich einem anderen Mann hingäbe. Ein Geheimnis also liegt nach dem Figürlichen, eine Sünde nach dem historischen Sinn vor. Die Schuld durch den Menschen, das Geheimnisvolle durch das Wort. Und mit Recht hat David mit Rücksicht auf diesen Vorfall den mystischen 50. Psalm geschrieben, worin er wegen seiner Verbindung mit Bersabee fleht. Und Bersabee ist die Namensvariante, die die Kirchenväter benutzen. Und das ist damit wie die Stadt Beersheba. Und das werden wir gleich noch in der Auslegung sehen, wie das interpretiert wird. Also dort fleht er, fort und fort wasche mich von meiner Ungerechtigkeit und von meiner Sünde reinige mich. Wenn der Liebling Gottes sein Unrecht und das Hinderliche der Sünde für seine Verdienste einsieht, wenn er bekennt, wieder Gott gesündigt zu haben, warum willst du dich des Bekenntnisses deiner Missetat schämen? Da wohl das Sinnen auf Missetat, nicht deren Bekenntnis zur Sünde gereicht. Wenn also David die Begebenheit mit Bersabee in seinen Psalmen nicht verschwieg, um uns, sei es in ein Geheimnis, sei es in die Übung vollkommener Buße einzuführen, sehen wir dieselbe mit Recht auch in der Genealogie des Herrn nicht übergangen, indem ja auch David, der sich dieselbe zur Frau nahm, als Vorfahre im menschlichen Stammbaume des Herrn aufgeführt wird. Seine besondere Auszeichnung, wie gesagt, bestand darin, dass er in dieser geheimnisvollen Verbindung die Entstehung der Kirche schaute und die Offenbarung empfing, dass aus seinem Geschlechte Christus geboren würde. Und diese Andeutung, eben dass Bathsheba die Kirche aus den Heiden, mit der sich Jesus vermählt, darstellt, das schreibt Ambrosius noch etwas deutlicher in der Apologie Davids. Was kann uns daran hindern zu glauben, dass auch Bersabee vereinigt mit dem heiligen David, dies nur in figurativem Sinn war, um die Kirche aus den Völkern zu bedeuten. Diese wurde mit Christus nicht in der Form einer legitimen Ehe, wie es der Glaube hätte sein können, vereinigt, da sie sich wie durch eine abgewandte Tür Zugang verschaffen musste, um seine Gnade zu erlangen, außerhalb der Vorschriften des Gesetzes. Ihre Nacktheit, die Nacktheit eines reinen Herzens, und ihre Einfachheit ohne Schleier mussten dank des Sakrament des Bades, das reinigt, das Herz des wahren David, des ewigen Königs, verführen und seine Liebe hervorrufen. Mit gutem Recht ist er verborgen gekommen, um diesen anderen Uria, das Wort bedeutet mein Licht, der Fürst dieser Welt ist, der sich in einen Engel des Lichts verwandelt, zu täuschen. Ich sage, dass er in diese Welt gekommen ist, und verborgen gekommen ist, er ist eingetreten wie ein Ehebrecher, um sein legitimes Recht einzufordern. Ja, und in dieser Richtung geht Augustinus nochmal weiter in seiner Schrift gegen den Manichäer Faustus, die hatten wir auch schon, ich glaube, beim ersten Text über Tamar, wo er eben sich mit diesen anstößigen Texten der hebräischen Bibel befasst und Faustus klar machen will, dass es alles in Ordnung ist, sozusagen. Als nächstes will ich in größtmöglicher Kürze abhandeln, was die Sünde Davids als prophetisches Sinnbild anzeigte. Man braucht nur die Eigennamen zu übersetzen und es zeigt sich auch hier in aller Deutlichkeit, wofür diese Tat modellbildhaft steht. Die Übersetzung von David lautet mit starker Hand oder begehrenswert. Ist mir völlig schleierhaft, wie er darauf kommt. Also man kann allenfalls eben die beiden letzten Buchstaben Jud und Dalet als Hand vielleicht deuten, obwohl normalerweise das I, das J nicht geschrieben wird im Hebräischen. Der Rest ist mir unklar, wer darauf gekommen ist. Und was ist stärker als jeder Löwe aus dem Stamm Juda, der die Welt besiegte? Und was ist begehrenswerter als jener, von dem der Prophet sagt, er wird kommen, ersehnt von allen Völkern? Dar-Sabe wird übersetzt mit Brunnen der Sättigung oder mit siebter Brunnen. Das geht eben zurück auf Be'er-Sheva, die Stadt Be'er-Sheva, wo der erste Teil Be'er eindeutig Brunnen heißt. Und in der Geschichte von Abraham, wo es zu der Benennung Be'er-Shevas kommt, wird ja auch von sieben Schafen, die gestellt, gesprochen, sodass man auf die Weise eben übersetzen kann, sieben Brunnen. Aber die vorherrschende Interpretation ist eigentlich von dem hebräischen Wort Shvua, dem Schwur, also Schwurbrunnen. Das wird auch ausdrücklich in Genesis erwähnt. Und wenn man es eben mit Brunnen der Sättigung übersetzen will, dann geht das nur, wenn man eben statt dem SCHS liest und dann eben Bersava hätte und das wäre dann tatsächlich die Sättigung, worauf es in Genesis 26 vielleicht auch angespielt wird. Aber auf jeden Fall ist die Deutung des Namens hier von Bersheva und nicht von dem hebräischen Batsheva. Wir können beide Übersetzungen dieses Namens für unsere Deutung heranziehen. Beide passen gut. Denn auch im Hohen Lied stellt jene Braut, die Brunnen des lebendigen Wassers genannt wird, die Kirche dar. Und diesem Brunnen wird nun als Zunahme die Siebenzahl beigefügt, ein sinnbildlicher Hinweis auf den Heiligen Geist. Dies wegen der zeitlichen Berechnung von Pfingsten, dem Tag, an dem vom Himmel aus gesandt der Heilige Geist kam. Auch die Schrift des Tobias bezeugt ja, dass dieser Festtag von der Siebenzahl der Wochen abgeleitet ist. Zur Zahl 49, das heißt 7 mal 7, wird aber die 1 hinzugefügt, womit die Einheit ins Licht gerückt wird. Durch dieses Zahlenschema gewinnt jener Satz des Apostels seine Lebendigkeit. Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu bewahren im Frieden, der euch zusammenhält. Durch das Geschenk des Geistes, das in der Siebenzahl begründet ist, wurde also die Kirche zum Brunnen der Sättigung. Da in ihr ein Quell sprudelnden Wassers entsprungen ist, das ewiges Leben schenkt und dessen Besitzer nicht dürsten wird in Ewigkeit. Uriah aber, der Bersabäs Gatte gewesen war, was versinnbildlicht er, schon vom Wortsinn seines Namens her, anderes als den Teufel, an den all jene in einem heillosen Ehebund gekettet waren, die Gnade Gottes nun frei macht, damit eine Kirche ohne Flecken und Falten sich mit ihrem Retter vereinigen kann. Uriah wird ja übersetzt mit »Mein Licht ist von Gott«, Chetäus, der Hethiter, aber mit abgetrennt, sei es, weil er nicht in der Wahrheit steht, sondern sich aus Hochmut von seinem Licht, das er aus der Höhe von Gott empfing, losgetrennt hat, sei es, weil er, der doch bei seinem Sturz die ursprünglichen Kräfte verloren hat, sich dennoch als Lichtengel tarnt und weiterhin frech behauptet, mein Licht ist von Gott. Das Fazit, David in seiner Schwachheit sündigte zwar schwer und beging ein Verbrechen, für das ihn ja auch Gott durch den Propheten mit scharfen Worten zurechtwies und das er selber durch seine Reue sühnte. Andererseits fasste jener von allen Völkern ersehnte Mann Zuneigung zur Kirche, die auf dem Dach ein Bad nahm. Das heißt, sich vom Schmutz dieser Welt reinigte, in geistiger Betrachtung sich ihres nichtswürdigen Gehäuses enthob und es mit Füßen trat. Er trennte sie, nachdem er beim ersten Zusammentreffen eine Beziehung mit ihr angebahnt hatte, gänzlich vom Teufel, den er umbringen ließ, und ging dann mit ihr eine dauerhafte Ehebindung ein. Hassen wir also seine Sünde, doch übersehen wir die prophetische Aussage nicht. Lieben wir jenen David, soweit er diese Liebe verdient, der uns durch sein Erbarmen vom Teufel befreit hat. Doch lieben wir auch den David, der jene schwere Wunde, die er sich durch seine Ungerechtigkeit zugefügt hatte, durch seine Demutshaltung der Reue heilte. Ja, soweit Augustinus. Ja, ich sehe so an einigen Gesichtsausdrücken, dass ich einige Bedenken zu dieser diesen Auslegungen da sind. Ja, bitte. Frau Fichtbauer, ist die Hand noch?
Ja, also ich hatte schon, bevor Sie da waren, gesagt, dass ich also der Verzweiflung nahe bin. Also was auch Ines angeht. Ja, also wie schnell kommt auch Ambrosius, auch das letzte Mal, ja, durch diese interpretatorischen, ich sag mal, Klimmzüge, eine bestimmte Art der Interpretation. Wie schnell kommen die zur Kirche? Ja, und dann aber auf der Seite 4, Selbstüberhebung, 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 Selbstüberhebung und zu großes Selbstvertrauen, aber dann voller Reue. Und irgendwie, ja, und das ist dann jetzt die Kirche, oder beziehungsweise dann kommt derjenige, der diese Sünde wegnimmt. Das erinnert mich, ja, und ganz viele ja, edle, hochstehende Menschen haben auch so gesündigt, aber ja, das ist dann ganz, ja, weil in der Kirche diese Sünde durch den Tod Christi ja dann auch getilgt werden, ist das alles gar nicht so schlimm. Also das finde ich so merkwürdig. Bei David konzentriert sich das jetzt auch wieder so auf die Beziehung zu Bathsheba, dass er den Uria umgebracht hat. Ja, der wird jetzt zum Teufel ja auch gemacht. Und davon muss sich ja seine Frau dann trennen. Und das ist ja dann alles okay. Das sind aber solche, ja, für mich unakzeptablen Klimmzüge. Ja, und alles endet wieder in der Kirche, auf der Seite 5. Kirche, Kirche, Kirche. Und dann Sakrament des Bades auch. Also da wird so viel rein interpretiert an symbolischem, nee, und dann Einfachheit der Schleier. Und also ich habe schon mir gesagt, demnächst werde ich meinen Freunden sagen, schmücke dich mit dem Blütenschmuck der Tugend und ja, und also eine blumige Sprache dann auch. Nein, also ich kann das. Ich verstehe das nicht. Also beziehungsweise, es ist mir wirklich dann zuwider. Das muss ich leider sagen. Das muss ich leider sagen.
Ja, haben wir noch andere Reaktionen? Brigitte.
Ja, ich finde es immer wieder so. Wie soll ich sagen? Ja, nicht erstaunlich, aber was man argumentativ erreichen will, das erreicht man auch. Das ist genau das, was die Frau Fichtbauer sagt, ja? Dann ist es eben die Kirche, auf die es hinzielt, und mit allerlei Windungen kommt man da auch hin. Also, um Wahrheit geht es natürlich gar nicht, sondern es geht um das Interesse, was jemand hat, und dann schafft er das auch, diese Herleitung eben herzustellen. Ganz egal, was da vorher war. Der hat ja gar keine, also beide, der Augustinus und auch der, wie heißt der andere nochmal, der Ambrosius. Ambrosius. Die, Die haben ja kein Interesse daran, sich wirklich mit jüdischen Traditionen auseinanderzusetzen, überhaupt gar nicht, sondern es geht ja nur darum, das in ihr Gedankengebäude einzupassen, diese Texte. Ja, und das ist schon ein bisschen, ja, annoying, also ein bisschen nervig, muss man sagen. Da geht es mir auch so wie Ihnen, Frau
Es ist,
Fichtbauer.
glaube ich, auch gerade dadurch, dass wir jetzt diese Geschichten von diesen vier Frauen in ihrer in ihrer Auslegung durch die Kirchenväter gesehen haben, haben wir wirklich gesehen, mit welcher Konsequenz sie eigentlich jede Frau in der Bibel zur einer Symbolfigur der Kirche machen. Und das Schrieber hatte ich auch bei einer Autorin gefunden, die sich mit Rahab in der Patrologie befasst hat. Die schrieb eben auch, die schrieb genau das, dass eigentlich in der Kirchenväter-Exegese jede Frau der hebräischen Bibel als Symbolfigur der Kirche gesehen wird. Wir könnten das noch, um auf unsere nächste Reihe im Januar anzuknüpfen, auch Esther wird natürlich zum Symbol der Kirche. Auch das ist selbstverständlich für die Kirchenväter. Und darum fällt es uns, glaube ich, auch so sehr auf. Und mir ist es schon auch bei Bathsheba mehr als bei den anderen Frauen so gegangen, dass ich es ziemlich weit hergeholt fand. Also bei Tamar und Ruth konnte man es noch, oder auch bei Rahab eben, also bei den fremden Frauen konnte man es noch irgendwo nachvollziehen, den Gedanken. Aber hier musste man einen Weg finden, den Ehebruch zu legitimieren, musste Uriah absolut negativ darstellen, bis man ihn zum Teufel macht. Und das ist schon ziemlich stark, denke ich. Natürlich gibt es ja die Parallelen auch zu jüdischer Technik. Also sowohl die jüdische als auch die patristische Exegese unterscheiden ja unterschiedliche Auslegungsmethoden. Also es gibt einerseits die Untersuchung des Wortsinns, das haben in der jüdischen Tradition dann eher die halachischen Midraschim und im Mittelalter die klassischen Autoren, die haben das gemacht und wirklich versucht, was der Text denn eigentlich sagen will, rauszufinden. Und dann kennt der Midrasch natürlich schon auch eine eher homiletische, teilweise auch ins Allegorische oder Mystische gehende Auslegung. Philo von Alexandrien, der natürlich nicht vom rabbinischen Judentum adoptiert worden ist, aber auch in dieser Tradition steht, der hat das auch sehr stark gemacht. Also von daher ist das nicht etwas, was die jüdische Exegese gar nicht kennt, aber sie hat vielleicht doch stärker immer noch auch wieder den Bezug zum Worttext gesehen und sich, war sich immer mehr bewusst. Okay, wir machen hier jetzt Allegorie und wir machen eine mystische Auslegung und wir wissen, dass es was anderes ist, dass wir nicht von dem Worttext reden. Und auch sehr, Origenes tut das schon. Also er hat auch ein hermeneutisches Buch geschrieben, wo er diese unterschiedlichen Auslegungen erklärt. Und gerade auch Origenes war ja jemand, der auch versucht hat, den richtigen Bibeltext mit Hilfe der hebräischen, griechischen und anderer Versionen zu rekonstruieren. Aber ich glaube, es hat einfach viel damit zu tun, dass die Kirchenväter einfach noch das Bedürfnis haben, die Kirche aus den Heiden zu rechtfertigen. Man ist sich noch nicht so sicher, dass man sozusagen mit gutem Gefühl sagen kann, da steht ja eigentlich erstmal was anderes und wir haben vielleicht auch unseren Anspruch, aber das ist nicht selbstverständlich. Also, und von daher ist es vielleicht noch ein Stück stärker und eben auch immer noch rechtfertigen zu müssen. Wir übernehmen ja eine heilige Schrift, die vorher die Juden benutzt haben. Und wie können wir sagen, die gehört uns jetzt? Ich denke, das sind alles Dinge, wirklich Identitätssuche, die da auch steht. Und das leitet natürlich eine gewisse Lektüre und die zu sehr kreativen Auslegungen dann in der Tat führt. Hatten auch, als wir uns mit David befasst haben, mit 2 Samuel, hatten wir auch gesehen, dass es auch jüdische Auslegungen gibt, die Uriah etwas negativer darstellen. Das hatte ich in der Fußnote nochmal erinnert, wo zumindest erklärt wird, warum David eigentlich ja nicht bestraft wird dafür, dass er Uriah getötet hat. Weil es dann eben heißt, weil Uriah ja gesagt hatte, mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagen auf dem Feld. Also Joab als den Herrn bezeichnet hat und nicht David, wo er eben auch so als Rebell gegen das Königtum galt. Aber es ist nochmal ein Stück weiter natürlich, ihn dann mit dem Teufel zu identifizieren. Und ich denke nochmal auch, weil ja auch Ambrosius und Augustinus können seinen Namen nicht anders als übersetzen, der Herr ist mein Licht. Und das ist eigentlich ein positiver Name. Und wie kann ich den jetzt ins Negative verklären? Und das geht natürlich vor der ganzen Sicht des Satans, die natürlich ein jüdisch-christliches Erbe ist, dass er ein gefallener Engel ist, der ursprünglich mal Licht war und dann in die Dunkelheit. Das gibt es auch in Stefan Heims Roman Ahasver, da kommt das eigentlich auch sehr schön zum Ausdruck. Anita.
Ja, ich wollte noch sagen, dass das ja eine zusätzliche Schwierigkeit ist, dass es eigentlich nicht nur darum geht zu sagen, das Erste Testament, die jüdischen Schriften sind sozusagen das Sprungbrett für die Kirche, sondern dass sich auch schon eine eigene Theologie und da die Zuspitzung auf diese Sündenlehre entwickelt hat. Und die wird dem jetzt nochmal übergestülpt, was ja mit dem Judentum wirklich gar nichts zu tun hat. Und das macht es, glaube ich, nochmal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verrückter. Also auf so eine Idee käme ja niemand, darin den Teufel zu suchen. Der muss da aber drin vorkommen, damit diese ganze Erlösungslehre irgendwie funktioniert. Ja. Und das heißt, es ist im Grunde genommen, das Ergebnis steht schon fest. Und dann muss man schauen, wer da welche Figur spielen kann. Und das ist natürlich dem Text dann höchste Gewalt angetan. Und aber das spielt im Grunde genommen auch keine Rolle, weil das ja ein vollkommen anderes Verständnis auch von Bibelauslegung ist. Das ist im Grunde genommen schon der Einstieg, wenn man so will, in die Dogmatik. Das ist ja später auch so. Da wird ja willkürlich aus der Bibel irgendwas zitiert, um etwas zu belegen, was man dogmatisch festsetzen möchte. Das ist ja auch keine Interpretation wirklich der Bibel oder schon gar keine Exegese, sondern das ist nur ein Belegzitat für eine theologisch gewonnene Weisheit. Ja, ja. Das finde ich, das wird gerade an dem Augustinus-Text besonders deutlich.
Ja, ja.
Mhm. Ja, zumal es sich bei Augustinus handelt es sich auch nicht um ein exegetisches Werk, sondern er führt da ja eine theologische Auseinandersetzung gegen die Manichäer, während bei Ambrosius ist zumindest ja der erste Text ja zumindest noch ein Kommentar zum Lukas-Evangelium ist. Und da ist, dazu muss man natürlich auch immer gucken, welches Genre das gerade ist, ob es noch immerhin den Anspruch erhebt, eine Auslegung eines biblischen Textes zu sein oder ob es eben wirklich eine theologische Abhandlung ist. Mhm. Cor?
Ja, wenn ich es also gut verstehe, auch was Anita gerade gesagt hat, dann nuanciert die Kirchenvater das, was sie hier schreiben, nicht. Also, weil ich vorher gesagt habe, der Augustinus hat richtig viel geschrieben, weil ich habe auch die Bücher in Leuphana gesehen. Also, aber nuancieren, was hier steht, tut er nicht. Also, nur eine Nachfrage. Also, ich kenne die Texte nicht, also, leider.
Darf ich jetzt noch mal etwas sagen?
Ja, ja, natürlich.
Also hier ist eigentlich auch schon irgendwie die Felix Culpa angesprochen. Also die glückliche Schuld, die dann jemanden gefunden hat, den Erlöser, der diese Schuld weggenommen ist. Und es war eine deshalb glückliche Schuld. Und das ist hier eigentlich schon irgendwie drin. Und für mich auch dann irgendwie schon, ja, macht den Luther sola gratia irgendwie. Also ich denke dann in diese Richtung auch. Oder ist das irgendwie falsch gedacht? Ich weiß es nicht.
Ich hatte schon bei manchen Sätzen bei Ambrosius das Gefühl, dass Luther die sicher gerne unterschrieben hätte.
Ja, ich dachte vor allem an Augustinus.
Augustinus natürlich auch. Ja. Also bei Ambrosius, da wo er eben auch, wo war es jetzt gerade, wo er sagt, wie viel mehr müssen wir andere sündhafte Menschen, die kein Vorrecht an Verdiensten haben, uns fürchten, sozusagen, wir werden immer zu Fall gebracht. Bei Augustinus natürlich ist das auch da. Und ja, da merkt man wirklich, wie David, also einerseits ist er natürlich der messianische König, von dem auch Jesus abstammt, aber diese Darstellung als wirklich das, der Sünde verfallene Mensch, der erlöst werden muss, ist natürlich auch etwas, was die jüdische Tradition kennt das natürlich auch. Und der Psalm 51 gehört sogar auch zu dem Einschub im täglichen Gebet, zu den Bußgebeten, die gesprochen werden. Und wir hatten das auch ja in der modern orthodoxen Interpretation von Amnon Barzak, die wir zu David manchmal gesehen haben, auch festgestellt, dass darüber wieder hervorgehoben wird, dass letztlich David auch seine Fehltritte verziehen werden, weil er sehr schnell zugibt, dass er gesündigt hat, was ihn auch nochmal von Saul unterscheidet. Ein Stück, der ja einen viel längeren Anlauf nimmt, bevor er dann zugibt, dass er nicht nach in der Geschichte mit den Amalekitern nicht nach Gottes Wort gehandelt hat. Also auch die jüdische Tradition kennt das, dass David auch unter anderem neben anderen Charakterisierung auch eben ein idealer Umkehrer von der Sünde ist. Aber sie hat natürlich nicht den Gedanken, dass jemand anders ihn erlösen muss, sondern das ist die Umkehr selber, die den Menschen natürlich zusammen auch mit der Gnade Gottes, nicht, dass er, aber nicht durch einen erlösenden oder sühnenden Tod. Das ist natürlich dann nicht da in der jüdischen Tradition. Frau Fricke.
Ja, aber ich finde, dass schon der Nathan kommen muss zu David und was sagen. So ganz reuig ist er nicht, ohne dass er ganz schön einen Spiegel vorgehalten bekommt, im Grunde genommen. Ja? Erst dann, denke ich, bekommt er mit, was er gemacht hat. Das finde ich schon. Also, und ja, was ich ganz schwierig finde, ist eigentlich, dass dieses erstgeborene Kind stirbt. Also das finde ich auch sehr schwierig. Dass er dann, als das Kind tot ist, sagt, jetzt kann ich eh nichts mehr machen, jetzt gehe ich auch drüber hinweg. Ja? Vorher kämpft er um das Leben des Kindes, aber dann ist es eigentlich egal, nachdem es tot ist. Dann geht es von vorne los. Und das finde ich schwierig, da, das zu sehen. Ja, und das andere war vielleicht noch zu sagen, das Ganze wird ja von der Kirche auch weitergeführt, dass man, wenn man im Mittelalter Figuren sieht, im Eingang der Kirche oder geschnitzte Figuren, dass die Ekklesia die Schöne ist, die Kluge ist, die klug schaut und die Synagoge hat verbundene Augen, das Judentum, und die sieht auch ziemlich deppert sehr oft aus, sehr, sehr streng und nicht so klug. Und ich glaube, das ist auch so eine Vorbereitung, wenn man das so auslegt, dass es für das einfache Volk dann an der Außen- oder in der Kirche selber so dargestellt worden ist. Was ist Ekklesia, was ist die Kirche und was ist die Synagoga? Das, glaube ich, ist eine Vorbereitung, auch solche Texte, dass sich das so entwickelt hat, würde ich so sehen, ja.
Ich denke, zumindest die Gefahr besteht, auch wenn man hier vielleicht noch sagen kann, es gibt hier in dem Fall jetzt keine direkte Polemik gegen die Synagoge. Wir hatten das bei anderen Texten schon ein bisschen. Andererseits, ja, als wir den Text über Ruth hatten, ja, Ambrosius sogar sagte, aber weil er eben dann weil Ruth ja zu Naomi zurückgeht, auch zu sagen, auch die Synagoge wird nicht zurückgestoßen. Also es ist am Anfang vielleicht noch nicht notwendigerweise da, aber wenn man eben nicht aufpasst, kann das durchaus in eine solche Richtung da gehen. Wenn man, es ist noch eine Sache, seine eigene Identität zu suchen und eine andere Sache, dann deswegen jemandem anderen seine Identität letztlich abzusprechen. Das ist sicher auch da. Ich denke auch, dass alleine wäre David wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, zu bereuen, wenn Nathan es ihm nicht aufgezwungen hätte. Und vielleicht ist es auch kein Zufall, dass Nathan ja nicht einfach kommt, wie Elia zu Achab kommt, du hast gesündigt, sondern ihm mal ein Gleichnis erzählt, was ja vielleicht auch andeutet, dass Nathan Angst hatte, es ihm ins Gesicht zu sagen und eben das versucht hat, sozusagen durch Selbsterkenntnis dann beizubringen. Ja, und natürlich ist die Frage des Todes des Kindes enorm schwierig, sozusagen, was kann das Kind dafür? Das Die jüdische Exegese normalerweise, das ist natürlich auch keine Rechtfertigung, sagt halt immer, Kinder, die noch unmündig waren, also noch nicht Bar Mitzwa oder Bat Mitzwa, gelten sozusagen nicht, auch nicht als eigenverantwortliche Persönlichkeiten, sondern stehen unter Obhut ihrer Eltern und sind damit auch den Folgen der Sünden ihrer Eltern ausgesetzt. Und das ist natürlich enorm schwierig und psychologisch vielleicht gar nicht mal so sehr, denn wir wissen ja heute auch, wie Kinder einfach in was reingeboren werden, aus dem sie vielleicht nicht mehr rauskommen können. Das ist auch klar. Aber das sozusagen exegetisch sozusagen finde ich schon schwierig. Und auch, dass David eigentlich so schnell nach dem Tod des Kindes zu Batsheba geht und die er dann wohl auch sofort wieder schwanger wird, ja, ist schon ein bisschen, ja, bleibt einfach als eine saure Stelle stehen, würde ich sagen. Ja, dann hatte ich noch überlegt, zum Schluss noch ein paar Überlegungen zu machen. Was haben diese vier Frauen denn nun mit Maria zu tun? Denn letztlich läuft der Stammbaum bei Matthäus ja auf Josef, den Mann der Maria, aus der Jesus ge geboren wurde, hinaus. Wir hatten ja unterwegs schon mal ein paar Überlegungen, warum gerade diese vier Frauen genannt werden. Natürlich kommt der Gedanke, dass mindestens zwei, wahrscheinlich drei Frauen, bei Batsheba ist es nicht wahrscheinlich, eben nicht Israelitinnen waren. Und das passt natürlich in die Tendenz des Matthäusevangeliums von Anfang an schon zu sagen, die Heiden gehören dazu. Aber das erklärt uns eigentlich noch nicht, bringt uns in keine Beziehung zu Maria, denn Maria hat dieser Aspekt der Fremdheit ist ja überhaupt nicht da bei Maria. Und da ist vielleicht wirklich der Weg fruchtbarer zu sehen, dass wir ja bei allen diesen Beziehungen gesehen haben, da sind Dinge geschehen, die problematisch waren auf die eine oder andere Weise. Also sexuelle Beziehungen, die so eigentlich nach strengen Torah-Vorschriften nicht hätten passieren können. Ja, ich bin gestoßen auf ein Buch von einer noch relativ jungen israelischen Forscherin, die sich sowohl mit jüdischer Mystik als auch mit Psychoanalyse befasst und von daher zu sehr interessanten Folgerungen gekommen ist, wobei ich nicht unterstelle, dass ich ihre psychoanalytische Seite ganz verstanden habe. Jedenfalls ist das ein Buch eben über die Mütter des Messias im jüdischen Mythos, wo sie sich eben gerade auch mit Ruth und Tamar befasst. Und auch, das hatten wir mal, auch als wir das erste Auftreten Davids in 1 Samuel gesehen hatten, da hatten wir so einen Midrasch über die Mutter Davids und die Magd seines Vaters, wo nicht so ganz klar ist, aus wem von beiden denn nun David herausgegangen ist. Es ist ein später Midrasch, denn in der Bibel selber wird ja gar nichts von der Geburt Davids erzählt. Also das sind all die Dinge, die sie behandelt. Aber interessanterweise hat sie im Blick, dass es eben Matthäus 1 gibt und dass von daher auch offensichtlich die christliche Tradition in das reingeht. Und sie fragt sich also am Ende des Buches eigentlich, was hat Maria da drin zu suchen? Und ich habe auch erstmal noch einen Teil vom Anfang gewählt, wo sie auch so versucht, eben etwas Gemeinsames über die Gestalten, die Ahnen der davidischen Dynastie eigentlich schreibt. Wenn wir uns die königliche Dynastie ansehen, die aus dem Stamm Juda erwächst und sich bis zu König David weiterentwickelt, enthüllt sich vor unseren Augen eine überraschende Verbindung zwischen den Erzählungen über die Mütter der Dynastie. Lea, die Juda inmitten verwickelter Beziehungen mit Rachel und Jakob gebiert, Tamar, die sich als Dirne verkleidet und Peretz und Serach von Juda, dem Vater ihrer Ehemänner, gebiert, Ruth, die Boas auf der Tenne verführt und Ovet, den Großvater Davids, gebiert. Batsheba, die Salomo von David gebiert, infolge des Durchbrechens des Verbots einer Beziehung mit einer verheirateten Frau. Fügen wir dem die Erzählung von den Töchtern Lots hinzu, den Urmüttern Ruths, die Moab und Ammon in einer verbotenen Schwangerschaft von ihrem Vater gebären, und den späten Midrasch, nachdem David aus einer problematischen Beziehung zwischen Ishai, seiner Frau und seiner Magd geboren wurde. All diese Erzählungen befinden sich auf der Achse zwischen Inzest, nach seiner biblischen Definition, wie in dem Fall der Töchter Lots und Batschewas, und Ehebruch und Prostitution, wie in der Erzählung von Tamar, oder aus dem Rahmen fallender weiblicher Verführung, wie in den Erzählungen von Ruth, Rachel und Lea und der Mutter Davids. Obwohl wesentliche Unterschiede zwischen den Inzestvergehen und der Prostitution und der Verführung bestehen, kann man feststellen, dass alle Söhne der biblischen Dynastie des Hauses David aus zweifelhaften Paarungen geboren wurden, die die paradoxe Beziehung zwischen Sünde, Messianität und Erlösung verkörpern. Maria erscheint als völliger Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen. Sie ist eine und sie sind viele. Sie ist Jungfrau und sie durchbrechen den Rahmen des Anstands. Sie wurde ohne jede Anstrengung und ohne Wahl schwanger, während sie um die Geburt ihrer Söhne und die Verwirklichung ihrer Mutterschaft kämpft. Ich schlage vor, dass Maria die Rückkehr des Verdrängten in der Bibel repräsentiert, denn sie überschwemmt die Sünden ihrer Urmütter in dem Versuch, sie gegen ein umgekehrtes Modell auszutauschen. Die jungfräuliche Schwangerschaft spiegelt ein der Durchbrechung der Grenzen des Anstands entgegengesetztes Prinzip wider und stellt gleichzeitig eine ergänzende sexuelle Überschreitung zu den Erzählungen des Hauses David in der Bibel dar, die aus dem Rahmen fallende Sexualität der Mütter der Dynastie blieb den Verfassern der Evangelien nicht verborgen, die das sich entwickelnde Narrativ mit der biblischen Vergangenheit verbinden, es aber auch abkoppeln und ein Gegennarrativ zu ihm schaffen wollen, mittels des Mythos der Jungfräulichkeit, der sich zusätzlich zur Enthaltung von Sexualität auch durch das Fehlen der Wahl der Mutterschaft auszeichnet. Trotz der Unterschiede ist deutlich, dass Maria mit ihrer wunderbaren Schwangerschaft das biblische mütterliche Modell fortsetzt und sich als Gestalt mit radikalen und aus dem Rahmen fallenden sexuellen Charakteristika erweist. Erstens aufgrund des Verdachts, dass sie außerhalb ihrer Verlobung schwanger wurde und der damit verbundenen Schande. Und danach durch die Präsentation des entgegengesetzten Prinzips des Schwangerwerdens ohne jede männliche Beteiligung. In beiden Fällen handelt es sich um eine Übertretung, die nach dem bekannten biblischen Modell zur Geburt eines Erlösers führen müsste und dies auch tut. Man kann sagen, dass die beiden einzigen Verfasser, die sich mit dem Narrativ der Geburt Jesu befassen, Matthäus und Lukas, seinen Stammbaum und den Mythos der jungfräulichen Schwangerschaft als direkte Fortsetzung der Sicht der Dynastie des Hauses David in der Bibel darstellen, ohne die Notwendigkeit, die Handlungen zu zensieren oder zu ändern. Ihre Worte sind nicht als Widerspruch oder Polemik zu sehen, sondern als Glied, das die jüdische Auffassung, die zwischen der grenzenübertretenden weiblichen Genealogie und der Geburtsszene des Helden verbindet, fortsetzt. Dennoch steht die Passivität Marias, die ohne ihr Zutun genommen und schwanger wird, im Gegensatz zu der sexuellen Initiative und der Wahl der Mutterschaft, die die Heldinnen des Hauses David charakterisiert. Infolge des psychoanalytischen Modells von Freud, nach dem Mose die Rückkehr des Verdrängten, des Mordes am Urvater symbolisiert, können wir vorschlagen, dass Maria die Rückkehr der sexuellen Sünde repräsentiert, indem sie gleichzeitig den Inzest der Urmutter überschwemmt, wie auch die Erzählungen der sexuellen Sünden der Heldinnen des Hauses David, die ein universales und ethnisches Tabu darstellen, dass die frühchristlichen Traditionen von der Bibel erben. Obwohl die Anbindung Jesu an das Haus David durch Josef geschieht, an den sich der Engel in der Version des Matthäus auch wendet, ist deutlich, dass Maria die eigentliche Heldin ist, die im Zentrum der grundlegenden Traditionen des frühen Christentums steht. Die weibliche Mythologie siegt hier über die Biologie und in den Worten Flussers ist Maria das sichere Verbindungsglied zwischen Jesus und den Juden. Maria wird als der dominante Elternteil Jesu aufgefasst, als seine Schwester und seine Tochter, als Verkörperung der Ekklesia und nach manchen Traditionen auch als Braut ihres Sohnes. Ein weiteres Beispiel für die Rückkehr des Verdrängten und die Vergegenwärtigung inzestuöser Beziehungen im Fundament des christlichen messianischen Mythos. Die Positionierung der Mutter und des Sohnes zu Beginn der messianischen Biografie im Matthäusevangelium sticht heraus gegenüber den Versionen anderer Autoren, wie Markus, Johannes und Paulus, die diesen Weg nicht beschritten. Im Nachhinein passt die Positionierung dieses Textes an der Spitze der synoptischen Evangelien, obwohl Matthäus nach der Mehrheitsmeinung nicht der älteste Verfasser ist, zu dem Erscheinen der judäischen Stammbäume am Ende des Buches Ruth und zu Beginn des Buches der Chronik. Es scheint, dass Matthäus durch die Nachahmung des biblischen Stils die Kontinuität zwischen Maria und den Heldinnen des Hauses David bezeugt und ebenso die Verbindung zwischen Jesus und David selbst. Wie ich in der Zusammenfassung meines Buches vorgeschlagen habe, symbolisiert David die Essenz der weiblichen Gestalten der judäischen Dynastie. Seine Verführungen nehmen die Grenzüberschreitungen und die Sünden seiner Mütter auf. Und gleichzeitig wird er als Archetyp des umkehrenden Sünders aufgefasst. In seiner Aussage, ich habe vor dem Ewigen gesündigt. Und in seiner Darstellung in den Midrashim unserer weisenseligen Angedenkens als desjenigen, der kam, um das Joch der Umkehr zu errichten. Die Verbindung zwischen Sünde und Erlösung verwirklicht sich in der Gestalt Davids. Und sie ist parallel zu der Aufgabe, die Jesus noch im Bauch seiner Mutter auferlegt wird, die Sünden der Menschheit zu sühnen. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus, Retter, nennen, denn er wird sein Volk aus seinen Sünden retten. Ja, soweit dieser Versuch hier, Maria mit den vier anderen Müttern zu verbinden. Anmerkungen? Frau Fichtbauer, ist Ihre Hand noch?
Ja, also Moment. Batsheva begeht kein Inzest, das müsste eigentlich da korrigiert werden, sondern das ist bei Ehebruch.
Das ist hier, darum hat sie absichtlich in Klammern geschrieben, nach der biblischen Definition. Ich denke, das kommt daher, dass im Buch Levitikus, wo die nicht erlaubten Beziehungen aufgezählt werden, da heißt es immer, wer die die Nacktheit, mir fällt jetzt gerade kein gutes deutsches Wort dafür ein, aufgedeckt hat. Und da, obwohl das eben hauptsächlich Beziehungen zwischen nahen Verwandten sind, erscheint aber in derselben Formulierung auch das Aufdecken der Nacktheit, der Blöße der Frau des Nächsten. Und das meint sie mit der biblischen Definition von Inzest.
Inzest, aha. So, und eine Frage, sind wirklich alle Söhne der biblischen Dynastie aus zweifelhaften Paarungen geboren worden? Also von vier wissen wir ja jetzt.
Sie meint die, von deren wir was von den Müttern wissen, sozusagen.
Ach so, ja, okay, das, ja.
Ist natürlich so ein bisschen übertrieben formuliert, ja.
Also ja, dann wird das also ganz besonders betont herausgestellt, um diesen Gegensatz zu Maria dann zu konstruieren auch. Ne?
Nicht nur deswegen, sondern auch, um das wirklich so als ein Prinzip, das die davidische Dynastie kennzeichnet, zu sehen. Man könnte ja auch sagen, man hat eben nur diese Geschichten der Frauen gewählt, weil sie eben diesen spezifischen Charakter hat. Darum hat man von den anderen Müttern nichts erzählt vielleicht. Brigitte.
Ja, ich verstehe hier einen Satz auf der Seite 8 nicht, und zwar, da wo das Fettgedruckte in dem zweiten Abschnitt steht, können wir vorschlagen, dass Maria die Rückkehr der sexuellen Sünde repräsentiert, indem sie gleichzeitig den Inzest der Urmutter überschwemmt und so weiter. Vielleicht verstehe ich diesen Satz einfach nur nicht, weil Maria für mich eigentlich genau das Gegenteil ist. Die ist ja ein völlig asexueller Typus, der völlig unabhängig von allen Männern schwanger wird. Also da geht die Verbindung direkt zu Gott. Also es ist ja das völlige Gegenteil von allen anderen Frauen und Schwangerschaften, die hier bisher erzählt worden sind.
Ich habe wirklich ein bisschen gezögert, ob ich diesen Abschnitt reinnehme, weil hier natürlich sehr viel an Psychoanalyse reinkommt und das ist auch nicht mein Feld, also dass ich da auch ein bisschen vielleicht in die Verlegenheit kommen kann, das nicht bis ins Letzte erklären zu können. So wie ich das verstehe, der Inzest der Urmutter dass Eva ja sozusagen schwanger wird von dem, aus dem sie geschaffen ist, könnte man sagen. Und das als der Urinzest gesehen wird. Das sind psychologische, teilweise auch soziologische Theorien, die davon ausgehen, es muss irgendetwas, eine Form von Tabu-Überschreitung vorgelegt haben, auf die sich eine Gesellschaft dann gründet. Und das muss aber auch so zugedeckt werden, dass man es nicht mehr erkennt, denn sonst könnte man damit nicht leben. Und im Hintergrund steht da natürlich schon der Gedanke, der im Christentum ja ganz wichtig ist, Maria als die neue Eva zu sehen. Wenn im Christentum eben Eva als die Sünderin, die ihrem Mann den Apfel und die Frucht, es steht nicht Apfel im Text, zum Essen gibt, und die eben gerade nicht gehorsam war und Maria natürlich da das Gegenbild. Ich denke, das steht alles im Hintergrund. Sie hat natürlich, die Verfasserin hat auch schon im Hinterblick natürlich die Vorstellung auch von der unbefleckten Empfängnis Marias selber. Da schreibt sie auch über die Geschichte im Jakobusevangelium von Joachim und Anna, aus denen Maria geboren wird. Das bringt sie auch da nochmal zu, und dass Maria auch dadurch nochmal ganz besonders ist, dass sie selber eigentlich schon ohne Sünde geboren wird. Das ist viel später dann ja auch dogmatisch festgelegt worden. Also ich denke, das sind alle die Dinge, die mitspielen. Und es ist wohl eben genau das, dass eben Maria eigentlich völlig anders ist, und damit vielleicht auch einen Ansatz gibt, die Geschichten der anderen Mütter ein Stück anders zu lesen oder ihnen auch eine andere Perspektive zu geben und andererseits auch als Gegenpol weiter stehen bleibt. Also man kann wirklich nicht, und ich denke, das wird ja auch sprachlich bei Matthäus deutlich, denn es heißt nicht, die Verbindung zwischen Josef und Maria wird ja nicht wie die Verbindung der anderen Frauen mit ihren Männern da ausgedrückt. Das ist auch klar, dass da sowohl Kontinuität als Gegensatz da sein soll.
Also das heißt, dieses Wort nach Inzest der Urmutter überschwemmt, würde ich verstehen sollen als überwindet.
Ich habe es einfach wörtlich nach dem hebräischen Wort mit überschwemmen übersetzt. Meine Vermutung ist, dass es etwas von überwinden oder wegwaschen, wegspülen vielleicht auch bedeuten soll. Das ist meine Vermutung, dass Sie das damit meinen.
Ja, das macht Sinn. Okay, danke.
Ja, Frau Lichtbauer noch oder ist die Hand stehen geblieben? Sie sind noch stumm geschaltet.
Ich wollte darauf hinweisen, dass also wirklich weltweit ein Inzestverbot besteht. Wirklich weltweit viele Formen von Ehen, also zum Beispiel, dass eine Frau, was weiß ich, vier, fünf Brüder heiratet im Himalaya, um dann ja, das Überleben zu gewährleisten in einer Umwelt, die so menschenfeindlich ist, dass es darauf ankommt, es muss immer ein Mann bei der Frau bleiben, die anderen müssen sich um die Nahrung bemühen. Und das ist also eine sinnvolle Gestaltung von Beziehungen von Männern zu Frauen. Aber Inzestverbot ist wirklich eine weltweite Angelegenheit, ja. Das weiß man. Und der Soziologie. Ja, okay. Ja.
Ja, damit sind wir zum Ende von unserer Reihe über das Matthäus-Stammbaum gekommen. Ich hoffe, dass da einige interessante Gedanken zu den Frauen aus der hebräischen Bibel und auch zu der Verbindung mit Maria waren. Und das, ja, sollte eben auch ein bisschen so als Vorbereitung auf Weihnachten dienen, nachdem wir ja jetzt in die Weihnachtspause gehen und wir dann Anfang Januar mit dem Buch Esther anfangen werden, also wieder zu unserer üblichen Beschäftigung mit jüdischer Exegese dazu zurückkehren werden. Das sind dann zwei Reihen, also insgesamt 10 Sitzungen zu Esther, wo ich hoffe, dass wir uns einigermaßen gründlich mit den vielen Aspekten dieses spannenden Buches befassen können. Ja, dann wünsche ich bis dahin eine schöne Feiertagszeit und hoffe, dass wir uns dann alle wohlbehalten wiedersehen.
Danke dir und alles Gute.